wenden wir uns also wichtigeren Dingen zu. Wie man weiß, hat ja das bemerkenswerte Buch Per Anhalter ins All, das übrigens auch unter dem anspruchsvollen Titel Per Anhalter durch die Galaxis zahlreiche begeisterte Leser gefunden hat. Also dieses fabelhafte Buch wurde erstens deshalb solch ein Verkaufserfolg, weil auf seinem Umschlag die freundlichen Worte Keine Panik stehen. Aber das sagte ich ja schon. Aber das war es nicht allein. Nein, der Erfolg dieses Riesenrenners beruht auch auf seinem knappen und zuverlässigen, gelegentlich zuverlässigen Stichwortregister, das wir hier der Einfachheit halber als Appendix bezeichnen wollen. Die statistischen Angaben über die soziografischen Aspekte des Universums zum Beispiel finden sich in einer geschickten Aufstellung zwischen den Seiten 576.324 und 576.326. Ihr allzu simpler Stil erklärt sich zum Teil dadurch, dass die Herausgeber den Erscheinungstermin des Buches unbedingt einhalten wollten. Deshalb druckten sie nur die Informationen von der Rückseite einer Cornflakes-Packung ab und versahen sie schnell mit ein paar Fußnoten, um sich der Verfolgung durch die unglaublich pingelige galaktische Urheberrechtsgesetzgebung zu entziehen. Es wird vielleicht interessieren, dass später ein noch gerissenerer Verleger das Buch durch einen Zeitsprung viele hundert Jahre rückwärts in die Vergangenheit schickte und dann die Cornflakes Company mit Erfolg wegen der Übertretung derselben Gesetze vor den Kadi brachte. Es folgt eine Auswahl der Themen samt Fußnoten. Das Universum.
Einige Informationen, die einem das Leben dort erleichtern.
1, Doppelpunkt, Größe, unendlich.
So weit, wie man sich's nur vorstellen kann.
2, Doppelpunkt, Importe, keine.
Es ist unmöglich, in einen unendlichen Raum irgendwas zu importieren, denn es gibt kein Außen, vor wo man etwas importieren könnte.
3, Doppelpunkt, Exporte, keine.
Siehe Importe.
4, Doppelpunkt, Regen, keine.
Es kann kein Regen fallen, weil es in einem unendlichen Raum kein Oben gibt, von wo er herunterfallen könnte.
5, Doppelpunkt, Bevölkerung, keine.
Man weiß, dass es unendlich viele Welten gibt, dass aber nicht jede bewohnt ist. Deshalb muss es eine endliche Anzahl unbewohnter Welten geben. Jede endliche Zahl dividiert durch unendlich ergibt 0. Wenn also jeder Planet im Universum eine Bevölkerung gleich 0 hat, folgt daraus, dass auch die Gesamtbevölkerung des Universums gleich 0 ist und dass alle Leute, denen man hin und wieder tatsächlich begegnet, lediglich das Produkt einer gestörten Fantasie sind.
6, Doppelpunkt, Währung, keine.
In Wirklichkeit gibt es 3 frei konvertierbare Währungen im Universum. Aber der Athea-Dollar ist neulich zusammengebrochen. Die flänianische Popelperle ist nur gegen andere flänianische Popelperlen tauschbar. Und der triganische Pu kann kaum als Währung bezeichnet werden. Der Tauschwert von 8 Ningis für einen Pu ist zwar einfach, da aber der Ningi eine dreieckige Gummimünze von 13.000 Kilometern Kantenlänge ist, hat noch niemand genügend Ningis zusammengebracht, um in den Besitz eines Pus zu gelangen. Außerdem sind die Ningis kein verrechnungsfähiges Zahlungsmittel, weil die Galaktikbank sich weigert, sich mit so läppischem Kleingeld zu befassen. Diese Grundvoraussetzung führt zu dem logischen Schluss, dass auch die Galaktikbank lediglich das Produkt einer gestörten Fantasie ist.
7, Doppelpunkt. Sex. Keiner.
Also in Wirklichkeit gibt es eine wahnsinnige Menge davon. Vor allem, weil es überhaupt kein Geld, keinen Handel, keine Banken, keinen Regen oder sonst was gibt, was all die nicht existierenden Leute im Universum einigermaßen ausfüllen könnte. Es ist allerdings wohl nicht nötig, sich jetzt auf eine lange Diskussion über den Sex einzulassen, zumal er wirklich furchtbar kompliziert ist. Zu weiteren Informationen siehe die Kapitel 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 21 bis 84 einschließlich, sowie den größten Teil des übrigen Buches.
Hauptsächlich wegen Kapiteln wie den eben gehörten, sind Ford Prefect und Arthur Dent im Augenblick damit beschäftigt, den Reiseführer Per Anhalter ins All zu überarbeiten. Leider sind sie allzu vielen Ablenkungen ausgesetzt, sodass sie sich auf ihre Nachforschungen nicht mit dem nötigen Nachdruck konzentrieren können. Erstens muss Arthur Dent immer noch die Frage nach der letzten aller Antworten auf das Leben, das Universum und alles andere finden. Und zweitens benimmt sich das gerade erst gestohlene Raumschiff im Augenblick gar nicht, wie es soll. Hören Sie mal.
Gib doch nicht so an. Du willst doch nichts anderes zeigen, als dass du das Schiff nicht in der Gewalt hast.
Nicht ich versuche das zu zeigen. Das verdammte Raumschiff zeigst du die ganze Zeit.
Diese irren Farben machen mich vielleicht an. Wenn man einen von diesen schwarzen Hebeln umlegt, die schwarz auf schwarz beschriftet sind, leuchtet ein kleines schwarzes Licht schwarz auf und informiert darüber, dass man den Hebel umgelegt hat. Ist das vielleicht ein intergalaktischer Hyperleichenwagen?
Ja, vielleicht. Ich meine, das könnte doch gut sein, oder?
Was? Ein Raumschiff von dieser Größe? Nein. Ich meine, da müsste man darauf vertrauen, dass irrsinnig viele Leute gleichzeitig sterben, damit sich sowas finanziell auch nur ein bisschen lohnen soll.
Oh, vielleicht hatten die Konstrukteure so Augen, die auf andere Wellenlängen reagieren.
Oder sie hatten einfach nicht viel Fantasie.
Vielleicht fühlten sie sich einfach sehr deprimiert. Ich kenne das.
Seyfeld, gibt es denn keine Möglichkeit, wie du das unter Kontrolle bekommen kannst? Ich fühle mich schon ganz raumkrank.
Zeitkrank. Wir stürzen rückwärts durch die Zeit.
Oh Gott, jetzt wird mir aber wirklich schlecht.
Bisschen Farbe könnten wir hier drin wirklich vertragen.
Oh, Seyfeld, um Gottes Willen. Langsam, ja? Keinem von uns geht's besonders gut. Dieses Geisterschiff davor und dann heute das Ende des Universums und davor wurden wir von einem explodierenden Computer 576 Millionen Jahre durch die Zeit gefetzt.
Da geht's euch ja noch gut. Ich musste den ganzen Weg zu Fuß gehen.
Wie konnte das denn überhaupt passieren? Wie kann ein explodierender Computer einen durch die Zeit katapultieren?
Das ist ganz einfach. Es war nämlich gar kein Computer.
Aha.
Es war ein Überraumfeldgenerator.
Na sowas, das hätte ich doch sofort erkennen müssen.
Als er sich überhitzte, sprengte er ein Loch durch das Raumzeitkontinuum und ihr fiel dadurch wie ein Stein durch eine nasse Papiertüte. Übrigens, ich hasse nasse Papiertüten.
Hey, das klingt aber besser. Habt ihr endlich rausgekriegt, wie die Hebel zu bedienen sind?
Nein, wir haben bloß aufgehört, dran rumzufummeln. Ich glaube, dieses Raumschiff weiß selbst viel besser als wir, wo es hin will.
Das hört sich sehr plausibel an, für mich.
Was weißt du denn schon davon? Du Affenmädchen.
Ja, überleg doch mal. Irgendwem gehört das Raumschiff. Er will vorwärts durch die Zeit zum Restaurant am Ende des Universums. Also hat er es vorher einfach schon so programmiert, dass es ihn genau dorthin zurückkarrt, wo er hergekommen ist. Ist doch logisch, oder?
Ziemlich guter Gedanke, wirklich. Besonders, wenn er vorhatte, sich zu amüsieren. Trunkenheit am Steuer eines Raumschiffs ist ein recht schweres Vergehen. Da sperren sie einen gern in die Steinzeit irgendeines Planeten ein und erwarten dann, dass man sich und den Steinzeitplaneten zu einer höheren Lebensform entwickelt.
Na, dann machen wir es uns einfach ganz bequem und warten ab, wo wir ankommen. Und was machen wir in der Zwischenzeit?
Oh, ich habe einen Taschenscrabble dabei.
Das kannst du mit dir selber spielen.
Schön, wenn du meinst.
Und denk dran, Erdling, du hast noch eine Aufgabe zu erledigen. Du erinnerst dich doch. Die Antwort auf die Frage der Fragen. Hä? Da ist eine Menge Geld drin in deinem kleinen Köpfchen. Denk doch mal bloß an die Vermarktungsmöglichkeiten. Frage der Fragenkekse, Frage der Fragen, Pfefferminz. Überhaupt alles.
Ja, ja, gut, gut. Aber wo fangen wir an? Ich weiß es nicht. Die Antwort lautet ja 42. Aber wie muss dann die Frage lauten? Wie soll ausgerechnet ich das wissen? Das könnte ja alles sein. Ich meine, zum Beispiel 6 mal 7, Fragezeichen.
42?
Oh, das weiß ich auch. Ich wollte doch nur sagen, die Frage könnte alles sein. Wie soll ausgerechnet ich sie kennen?
Na, weil ihr beiden, Trillion und du, die letzten Überlebenden des Evolutionscomputer Erde seid. Ihr müsst die Frage kennen.
Ich kenne sie.
Na, halt die Klappe, Marvin. Das ist ein Dialog zwischen organischen Organismen.
Sie ist dem Erdling in seine Gehirnstrommuster eingeprägt. Aber vermutlich interessiert euch das nicht besonders.
Hey, willst du damit sagen, dass du mir ins Gehirn gucken kannst?
Ja.
Und?
Erstaunlich, wie du mit so einem winzigen Hirn existieren kannst.
Du willst wohl frech werden?
Ja.
Na hör mal, Marvin, du weißt also, wie die Frage der Fragen lautet?
Hör mal, du weißt also, wie die Frage der Fragen lautet?
Hey. Ja. Ihr dürft ihr nicht ernst nehmen. Wer denkt sich das bloß aus?
Ausdenken? Warum sollte ich mir denn irgendetwas ausdenken?
Da.
Das Leben ist doch so, wie es ist, schon schlimm genug. Da muss man sich doch nicht noch etwas dazu ausdenken?
Och, Marvin, wenn du es die ganze Zeit schon gewusst hast, warum hast du es uns da nicht gesagt?
Ihr habt mich ja nicht gefragt.
Na schön, wir fragen dich jetzt, Blechmännchen. Wie heißt die Frage?
Die Frage der Fragen.
Ja!
Die letzte Frage nach dem Leben,
ja.
Dem Universum und allem.
Ja!
Auf die Antwort 42 lautet.
Ja, Marvin!
Ich merke ja, dass es euch gar nicht wirklich interessiert.
Sagst du es uns jetzt augenblicklich, du motorisierter Idiot?
Menschenskind! Die Armaturen leuchten auf! Wir müssen angekommen sein!
Ja! Wir sind wieder im realen Raum.
Ich wusste es doch, dass es euch gar nicht wirklich interessiert.
Die Steuerung reagiert überhaupt nicht. Es macht immer noch, was es will. Gibt es denn nichts, womit wir dieses Raumschiff demokratischen Prinzipien unterwerfen können?
Wir müssen irgendwie rauskriegen, wo wir sind.
Die Monitore sind leer. Können wir sie nicht einschalten?
Sie sind eingeschaltet.
Warum sehen wir dann keine Sterne?
Ich glaube, wir sind außerhalb von der Galaxis.
Das Tempo zieht an. Wir fliegen in den intergalaktischen Raum hinaus. Herr Arthur, du beobachtest die Monitore für hinten, ja?
Okay.
Da! Da vorne. Ein einzelner Lichtpunkt.
Ein Stern?
Das kann kein Stern sein. Der Raum zwischen den Galaxien ist einfach leer. Billionen von Lichtjahren, Leere.
Und dieser Lichtpunkt?
Eine fremde Galaxis.
Billionen fremder Sonnen.
In unvorstellbarer Ferne.
Ich glaube, das Raumschiff bringt uns jetzt dorthin.
Hoffentlich ist sie besser als die letzte Galaxis.
Oh, mir ist kalt. So allein in dieser unendlichen Leere.
Abgesehen von der Flotte schwarzer Kampfraumschiffe hinter uns, sind wir allein.
Was meinst du? Welche Flotte schwarzer Kampfraumschiffe hinter uns, Erdling?
Oh, von denen hier auf den Monitoren. Verzeihung, ich dachte, du hättest sie schon bemerkt.
Verflucht.
So ungefähr 100.000. Habe ich falsch geschätzt?
Nein. Aber was erwartet ihr eigentlich, wenn ihr dem Admiral der Raumpatrouille das Flaggschiff klaut?
Marvin, wieso nimmst du an, dass das Flaggschiff eines Admirals ist?
Weil ich's weiß. Ich hab's ja für ihn eingeparkt. Im Parkhaus. Ihr wisst doch noch.
Warum hast du uns das nicht gesagt, bei einem Planetenhöhle?
Weil ihr Spaß und Abenteuer und lauter so herrliche Dinge haben wolltet. Darum.
Das ist ja entsetzlich.
Ja, das habe ich gleich gesagt.
Na, hoffentlich ist dir klar, was wir gemacht haben. Wir haben uns damit in die vorderste Front eines größeren intergalaktischen Krieges begeben.
Gibt's denn auch kleinere intergalaktische Kriege?
Haben wir irgendwelche guten Friedensbedingungen in petto?
Interessiert sich eigentlich irgendjemand noch für die Frage der Fragen?
Werden unsere Helden jetzt überhaupt noch dazu kommen, diese Frage aller Fragen herauszufinden? Werden sie nicht vielleicht von den 100.000 waffenstarrenden Kampfraumschiffen zu sehr in Atem gehalten, um Marvin, dem paranoiden Androiden, überhaupt zuzuhören? Werden sie sich am Ende vielleicht einfach niederlassen und ganz normal als Werbetexter oder Betriebswirte weiterleben? Wird das Leben noch wie immer sein, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn sie den letzten und wieder ungemein aufregenden Teil gehört haben werden von Per Anhalter ins All?
Das war der fünfte Teil von Douglas Adams' Per Anhalter ins All. Unter der Regie von Ernst Wendt sprachen Rolf Beusen wieder das Buch, Felix von Manteuffel den Arthur Dent, Markus Beusen den Ford Prefect, Barbara Freier unsere Trillian, Klaus Löwitsch war Seyfert Bibelbrox und Martin Florchinger, der melancholische Roboter Marvin. Den Kellner Gagbit sprach Alexander Malachowski, den Conferencier Max Quadleplin sprach Herbert Fleischmann. Wolf Goldan war der Prophet Zarquon. Autor, neben Douglas Adams, diesmal John Lloyd. Die deutsche Übersetzung besorgte Benjamin Schwarz. Ton und Technik, Günther Hess, Jörg Scheuermann und Christine Koller. Aufnahmeleitung, Alexander Malachowski. Den Weltuntergangstango und die andere Musik komponierte Frank Duval. Natürlich war wieder dieses kleine, pelzige Wesen aus dem Krebsnebel mit dabei.
Ja, mir hat's wirklich gefallen.
Ja, mir auch.
Wo's metaphysisch war, war's besonders eindrucksvoll.
Sollten Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, den Reiseführer per Anhalter ins All besitzen wollen, dann schreiben Sie doch bitte an den Verlag R&B Haus Ursa Minor. Und vergessen Sie bitte nicht, 18 D-Mark in Briefmarken und 597.812.497 Mark und 7 Pfennig für Porto und Verpackung beizulegen.